SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Ich bin Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Tja, der große Knall ist da wohl ausgeblieben. Bei den Kommunalwahlen in Thüringen ist die AfD ziemlich abgeschmiert. Eigentlich sollten reihenweise die Landratshäuser übernommen werden. Letztendlich sind aber nur ein paar AfD-Kandidaten in die Stichwahlen gekommen. Der Abstand zur CDU ist zwar kleiner geworden, aber die CDU ist da noch stärkste politische Kraft geblieben. Das zeigen die vorläufigen Zahlen des Landeswahlleiters. CDU und SPD konnten also in den meisten Kreisen ihre Positionen halten. Wolfgang Henschel.
Die CDU etwa liegt nach dem ersten Wahldurchgang in den Kreisen Wartburg, Eichsfeld, Sömmerdahl und Greiz vorn. Die SPD hat in den Kreisen Kyffhäuser und Stroth-Hainich und Gotha die Nase vorn. Offenbar nicht den erhofften Erfolg einfahren konnte die AfD. Sie wollte eigentlich Landratsämter erobern und sich so für die Landtagswahl im September in Stellung bringen. Hatte sie bei den letzten beiden Landratswahlen in Thüringen im ersten Durchgang noch Ergebnisse von über 45% eingefahren und den Landratsposten in Sonneberg gewonnen, so sind die Zahlen jetzt flächendeckend schlechter. AfD-Kandidaten gehen mit Werten zwischen 20% und 37% in die Stichwahlen in zwei Wochen.
In Deutschland brauchen immer mehr Menschen Pflege, und zwar deutlich mehr als von der Politik erwartet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach spricht von einer explosionsartigen Entwicklung. Petra Mittermeier.
Mit etwa 50.000 Pflegebedürftigen mehr im Jahr 2023 hatte Lauterbach gerechnet. Tatsächlich liegt das Plus nach seinen Angaben aber bei mehr als 360.000. Wie der Bundesgesundheitsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, sind erstmals zwei Generationen gleichzeitig auf Pflege angewiesen, die sogenannten Babyboomer und deren Eltern. Dazu verwies Lauterbach auf die Fortschritte der Medizin. Es gebe eine Reihe von Erkrankungen und Verletzungen, mit denen Menschen früher nicht lange überlebt hätten. Dadurch steige auch die Zahl jüngerer Pflegebedürftiger.
Der litauische Präsident Gitanas Nausėda hat sich bei der Stichwahl gegen Regierungschefin Ingrida Simonytė durchgesetzt. Nach Auszählung fast aller Wahllokale kam Nausėda auf 75% der Stimmen. Julia Weschenbach.
Seine Herausforderin, die litauische Regierungschefin Ingrida Šimonytė, nur auf knapp 24%. Nausėda sagte noch am Wahlabend, er wolle seine zweite Amtszeit nutzen, um sich weiter auf den Wohlfahrtsstaat zu konzentrieren. Zwei weitere wichtige Schwerpunkte seien Außenpolitik und Sicherheit. Schon bei der letzten Präsidentschaftswahl 2019 hatten sich die Litauerinnen und Litauer am Ende zwischen Nausėda und Šimonytė entscheiden müssen. Auch damals hatte die Mehrheit für den parteilosen Nausėda gestimmt. Der Präsident in Litauen wird für 5 Jahre gewählt. Er hat keine rein repräsentative Funktion, sondern überwacht die Außen- und Sicherheitspolitik des Landes und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Bei einem Erdrutsch im Norden von Papua-Neuguinea sollen weit mehr Menschen ums Leben gekommen sein als zunächst angenommen. Die Vereinten Nationen gehen von mehr als 670 Toten aus. Die Hoffnung schwinde, noch Überlebende zu finden. Jennifer Johnston.
Bei dem Erdrutsch seien Felsbrocken von der Größe von Schiffscontainern den Hang heruntergerauscht, berichten Augenzeugen. Die Such- und Rettungsarbeiten gestalten sich als schwierig, da die Erde immer noch in Bewegung sei. Felsen fielen herab und der Boden sei instabil. Die Hoffnung, unter der teils 8 Meter dicken Geröll- und Schlammschicht noch Überlebende zu finden, ist bei den Rettungskräften mittlerweile gering. Bisher konnten auch nur wenige Leichen geborgen werden. Schwere Maschinen und Bagger sollten eigentlich am Sonntagabend am Unglücksort eintreffen. Der Transport wurde jedoch durch Kämpfe rivalisierender Stämme entlang der Route verzögert. Die Erde im abgelegenen Hochland von Papua-Neuguinea war am Freitag um 3 Uhr morgens ins Rutschen gekommen, als viele Bewohner noch schliefen. Laut dem australischen Außenministerium sind mehr als 6 Dörfer betroffen. Ein Dorf wurde komplett verschüttet.
Die Sentis, ein historisches Dampfschiff, liegt seit 1933 auf dem Grund des Bodensees. Und da wird es wohl auch erstmal bleiben. Das Bergungsprojekt der Sentis ist nämlich gescheitert. Wegen technischer Probleme ist die Bergeplattform auf den Grund des Bodensees gesunken und liegt jetzt auf dem Schiffswrack in 210 Meter Tiefe. Wolfgang Wanner berichtet.
Der Bergungsleiter sprach nach der missglückten Aktion in Blick TV vom Ende des Projektes. Die Kriegskasse sei leer. 260.000 Schweizer Franken hatte er mit dem Schiffsbergeverein Romanshorn gesammelt, um die Sentis zu heben. Doch dann passierte am Sonntagvormittag das. Die Bremse einer Seilwinde hielt nicht. Die Mannschaft verlor die Kontrolle über dieses Seil, an der die Bergeplattform mit 8 Hebesäcken und 2 großen Stahltanks hing. Bilder eines Tauchroboters zeigten später, wie die kaputten Tanks und die gelben Hebesäcke auf und in dem Wrack liegen. Das Dampfschiff Sentis liegt seit 1933 auf dem Bodenseegrund.
Tschechien ist zum 13. Mal Eishockey-Weltmeister geworden. Die Tschechen gewannen das Finale gestern in Prag, also im eigenen Land, gegen die Schweiz mit zwei späten Toren. Sportreporter Burkhard Hupe.
Es war der würdige Schlusspunkt hinter eine großartige Weltmeisterschaft. Gastgeber Tschechien besaß gegen die Schweiz die nötige Nervenstärke, das nötige Glück und die nötige Klasse, um nach 2010 endlich wieder Eishockey-Weltmeister zu werden. Bis zur 50. Minute war allerdings völlig unklar, in welche Richtung das Pendel ausschlagen würde. Dann erwischte NHL-Superstar David Pastrnak einen Schlagschuss, der sich unhaltbar den Weg ins Schweizer Tor bahnte. Die Eidgenossen versuchten danach alles, endlich doch noch den ersten WM-Titel in ihrer Eishockey-Geschichte zu gewinnen. Aber Gastgeber Tschechien hatte mit Lukas Dostal einen unglaublichen Torhüter zwischen den Pfosten und traf dann kurz vor dem Ende ein zweites Mal.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es in Rheinland-Pfalz phasenweise Sonne. Ab der Mittagszeit können einige Schauer oder Gewitter dazukommen. In Baden-Württemberg bringen dichte Wolken schon ab heute Morgen teilweise Regen. Später entstehen hier dann auch teils noch kräftige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad im Schwarzwald und bis zu 23 Grad werden es an der unteren Nahe. Morgen dann vorübergehend freundlicher, aber auch etwas kühler. Und das unbeständige Wetter geht auch am Mittwoch so weiter. Nicht wirklich warm, aber zumindest relativ sonnig.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wohin steuert die EU in den kommenden 5 Jahren? Einen Teil der Richtung bestimmt das Europäische Parlament und das wird vom 6. bis 9. Juni neu gewählt. Der Wahlkampf läuft also gerade auf Hochtouren. EU-weit, das zeigen die aktuellen Umfragen, könnten rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien stark dazugewinnen. Wir wollen diese Woche jeden Tag hier im SWR aktuell Infodate am Morgen in ein anderes EU-Land schauen und fragen, welche Themen die Wählerinnen und Wähler dort bewegen. Welche Parteien haben Chancen, stärkste Kraft zu werden und womit wollen sie punkten? Und wir starten unsere Serie heute in Polen. Ich habe vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Martin Adam in Warschau gesprochen. In Polen gibt es bei Wahlen seit Jahren eigentlich immer nur ein Duell. Der EU-freundliche liberal-konservative Donald Tusk gegen die nationalkonservative PiS von Jarosław Kaczynski. Wie sieht das jetzt bei den Europawahlen aus?
Tatsächlich wieder genau so. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, diese beiden großen Blöcke, also die PiS auf der einen Seite und die K.O., die Bürgerkoalition von Donald Tusk, ein Parteienbündnis in sich, liegen mehr oder weniger gleich auf bei immer um die 30%. Und in der einen Umfrage liegen die einen dann einen halben Prozentpunkt vorne und in der anderen die anderen. Aber es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Mit welchen Themen versuchen die beiden Parteien denn insgesamt zu punkten? Fangen wir vielleicht mal mit der liberal-konservativen Partei von Ministerpräsident Tusk an.
Also Donald Tusk in sich als Figur ist ja so eine Art Europawahlkampf und als Ex-Ratspräsident natürlich auch gute Kontakte hat und das auch immer wieder vertritt. Und das große Wahlkampfthema, mit dem er auf Tour geht, mit dem seine Partei auf Tour geht, ist Sicherheit und Verteidigung. Und das zeigte sich sehr deutlich in einem Tweet von Donald Tusk am Donnerstag, in dem er schreibt, ich zitiere, du willst nicht in den Krieg ziehen, dann geh wählen. Und das ist die Grundhaltung hier. Polen ist wieder zurück in der Europäischen Union seit dem Regierungswechsel. Polen will wieder mitmachen, aber eben auch ganz klar mitgestalten. Und die Offensive, die Polen unter der Regierung von Donald Tusk gerade fährt, ist zu sagen, Europa muss massiv in die eigene Sicherheit und Verteidigung investieren. Und dafür stehen wir. Und wenn ihr uns wählt, dann werden wir genau diese polnische Stimme, dieses Bedürfnis auch nach Sicherheit aus der Angst vor einem russischen Angriff, werden wir nach Brüssel und nach Straßburg tragen und das dort vertreten.
Wie positioniert sich dagegen die PiS gerade? Eigentlich ist ja die überwältigende Mehrheit der Polen für die EU, aber der PiS geht der Einfluss aus Brüssel trotzdem zu weit. Also wie sehr kann die PiS darauf setzen, eigentlich gegen die EU zu sein, aber letzten Endes trotzdem bei der EU-Wahl teilzunehmen?
Die Haltung der PiS ist immer, wir wollen eine andere Europäische Union. Wir wollen eine, die im Grunde dieses alte Modell der Wirtschaftsunion wieder in den Vordergrund rückt. Jarosław Kaczynski hat eine große Rede gehalten, in der er im Grunde so eine Art Rundumschlag gemacht hat. Er ist gegen die europäische Migrationspolitik. Die PiS lehnt ganz strikt diesen EU-Asylkompromiss und die Idee, dass es nach einem Verteilungsschlüssel eben Geflüchtete auf die europäischen Mitgliedstaaten verteilt werden. Das wird von der PiS ganz grundsätzlich abgelehnt. Aber auch der EU-Green Deal zum Beispiel, also die europäische Landwirtschaftspolitik, gegen die nicht nur in Polen, aber hier eben auch ganz stark Landwirte auf die Straße gehen. Also im Grunde ist die Linie der Peace, wir wollen Europa, aber wir müssen das zurückdrängen, wir müssen es einschränken. Auch weil man gegen die Forderungen von Donald Tusk und seiner Regierung für mehr Sicherheit und Verteidigung zu sorgen, nichts sagen kann. Also das ist eine Linie, die auch die Peace unterstützt.
Das ist ja auch eine Sache, warum die meisten Polinnen und Polen fest zur EU-Mitgliedschaft stehen, weil sie sich eben diesen Schutz vor Russland davon versprechen. Jetzt sehen wir ja bei den Wahlen in Europa auch zuletzt, dass Russland dort auch immer stärker Einfluss nehmen will, zum Beispiel durch Desinformationskampagnen. Wie ist das aktuell in Polen?
Es gibt hier eine große Diskussion. Donald Tusk hat jetzt eine Untersuchungskommission initiiert, die russische Einflüsse auf die polnische Politik untersuchen soll. Man weiß natürlich nicht so richtig, wie weit diese Desinformationskampagnen gehen, weil sie eben oft im Verborgenen stattfinden. Das, was hier eher eine Rolle spielt, was eher im öffentlichen Fokus ist, sind tatsächlich ganz offene Sabotageakte. Es gab hier vor wenigen Wochen einen ganz aufsehenerregenden Fall von einem hochrangigen polnischen Richter, der sehr peace-nah war, der nach Belarus gegangen ist und dort politisches Asyl beantragt hat und mutmaßlich Geheimdokumente mitgenommen hat, zu denen er vorher Zugang hatte. Und die Stimmung hier, und das ist sehr bedenklich, sehr beeindruckend auch, ist, sobald Dinge passieren, die auffällig sind. Also es gab vor wenigen Tagen eine Serie von Großbränden. Wo man in anderen Ländern sagen würde, wir müssen über Brandschutz reden, kommt hier sofort die Diskussion auf, wir müssen über Spionage und Sabotage reden, denn das kann doch kein Zufall sein. Also das ist tatsächlich so diese sehr angespannte Grundhaltung hier in Polen.
Informationen und Einschätzungen von Martin Adam, unser Korrespondent in Polen. Die Europawahlen, das ist unsere Serie in dieser Woche im SWR Aktuell Infodata Morgen. Morgen früh schauen wir dann nach Österreich.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
In Berlin startet heute Europas größte Digitalkonferenz Republika. Die dreitägige Veranstaltung steht unter dem Motto Who Cares? Und das kann man doppeldeutig interpretieren. Zum einen, wen interessiert's oder wen kümmert's? Oder zum anderen, als wer kümmert sich und wer macht die sogenannte Care-Arbeit? Einzelheiten von Jenny Barke.
Im Fokus stehen die Schwächsten der Gesellschaft, also Kinder, Geflüchtete, kranke oder pflegebedürftige Menschen. Bei der Digitalkonferenz werden dazu digitale Lösungsansätze der Zukunft diskutiert. Künstliche Intelligenz, Pflegeroboter oder digitales Streetwork, also aufsuchende Sozialarbeit im Netz. Zudem spielen die bevorstehenden Wahlen eine große Rolle, also zum EU-Parlament im Juni sowie der Landtage von Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst. An politischer Prominenz werden bei der Republika unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet. Unter den etwa 1000 Speakern sind zudem Podcasterin Jagoda Marinic und Soziologe Steffen Mau. Parallel zur Republika findet die Jugendkonferenz TinCon für 13- bis 25-Jährige statt. Insgesamt werden etwa 26.000 Besucher erwartet.
In Genf startet die Weltgesundheitsversammlung, die Jahresversammlung der 194 Mitgliedstaaten und höchstes Entscheidungsgremium der WHO. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird erwartet. Geplant war unter anderem die Verabschiedung eines globalen Pandemieabkommens. Ziel? Mehr internationale Zusammenarbeit, um künftige Pandemien besser zu bewältigen. Doch dazu kommt es vorerst nicht, denn die Mitgliedstaaten konnten sich bislang nicht auf einen Vertragstext einigen. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Ihr großes Ziel wird diese Weltgesundheitsversammlung nicht erreichen. Geplant war die Verabschiedung eines globalen Pandemieabkommens. Aber die 194 WHO-Mitgliedstaaten konnten sich nicht einigen auf einen Vertrag, der die Lehren aus dem Corona-Chaos ziehen und auf künftige Pandemien besser vorbereiten soll. Durch mehr internationale Zusammenarbeit statt nationaler Alleingänge. Es herrscht also weiter Uneinigkeit, unter anderem darüber, inwieweit ärmere Länder zu geringen Preisen oder kostenfrei versorgt werden sollen. Widerstand gibt es etwa von Industrieländern, deren Pharmakonzerne sich nicht verpflichten lassen wollen, Produkte und Patente zu teilen und ihre geistigen Urheberrechte in Gefahr sehen. Ganz gescheitert ist das Projekt Pandemieabkommen noch nicht. Bei etwa der Hälfte des Entwurfs seien sich die Unterhändler der Staaten einig geworden, hieß es. Wie es weitergeht, soll nun auf der Weltgesundheitsversammlung beschlossen werden. Möglich ist zum Beispiel, dass es im Herbst noch einmal eine WHO-Sondersitzung für das Pandemieabkommen geben wird.
Im Spionageprozess gegen einen Bundeswehroffizier verkündet das Oberlandesgericht in Düsseldorf heute das Urteil. Der Hauptmann soll das russische Konsulat und die russischen Botschaften kontaktiert und militärische Informationen weitergegeben und angeboten haben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Frankreichs Präsident Macron ist auf Staatsbesuch in Deutschland. Gestern ist er angekommen. Heute geht es in Berlin und dann in Dresden weiter mit seinem offiziellen Programm. Es wird spannend, ob die deutsch-französische Freundschaft damit wiederbelebt werden kann. Denn das Duo Scholz-Macron scheint nicht so ganz zu harmonieren. Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems hat sich Gedanken darüber gemacht, warum das so ist.
Wenn Scholz und Macron in diesen Tagen aufeinandertreffen, wird eines wieder deutlich. Es gibt ganz grundsätzliche Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Das überrascht jetzt niemanden und das zeigt sich schon an der Sprache, beim allerersten Kennenlernen. Da sagt man auf Französisch nach der Vorstellung des Gegenübers «enchanté» und bei uns Deutschen «angenehm». Nun ist «enchanté» aber genau genommen so viel mehr. «Enchanté» heißt «verzaubert», «angenehm» heißt einfach nur «angenehm». Die Wassertemperatur beim Haarewaschen ist angenehm, das Raumspray riecht angenehm. Verzaubert hingegen ist man von Naturschauspielen, von Sonnenuntergängen oder eben einer bezaubernden Persönlichkeit. Genauso unterschiedlich sind in meinen Augen auch Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Sie sind die Archetypen ihrer jeweiligen Kultur. Und da trifft dann im besten Fall enchanté auf angenehm. Scholz verzaubert wohl nur die allerwenigsten. Und Macron möchte bestimmt viel mehr als nur angenehm sein. Das muss kein Drama sein, läuft dann aber halt nicht so glatt, wie es in anderen Kombinationen vielleicht mal lief. Allerdings, eine Chance gibt's ja noch. Morgen geht's für Macron und Scholz in den gemeinsamen deutsch-französischen Ministerrat auf Schloss Meseberg. Und der Zauber von Meseberg soll ja sogar schon bei der Ampel Wunder gewirkt haben. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Die Meinung von unserem Korrespondenten aus Berlin, Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.